Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Erde ist des Herrn und alles, was auf dieser Erde wächst und blüht und gedeiht und hervorgebracht wird, ist des Herrn. Habt ihr zugehört? Alles, was da drinnen ist. Wie beuten wir manchmal das aus, was da drinnen ist und meinen, es gehört jemandem oder einer Institution oder einem Verein oder einer Firma und die verkaufen es denn teuer und bereichern sich. Die Erde ist des Herrn und der Erdkreis, die darauf wohnen, auch wir sind sein. Wunderbare Schöpfung. Wunderbare Geschöpfe. Uns Menschen zur sorgsamen Verwaltung anvertraut. Den Namen Walter gibt es nicht mehr so häufig, ne? Also mein Opa hieß Wilhelm und der hatte Söhne, 4. Und einer davon hieß Walter und dessen Sohn hieß auch noch Walter. Aber dann hat sich's verflüchtigt. Wilhelm wurde noch eine Generation weiter getragen. Aber dann hieß der Älteste Matthias. Ist auch schön, heißt Geschenk Gottes. Uns Menschen zur sorgsamen Verwaltung anvertraut, zum Hegen und Pflegen. Wer die Schöpfung ausbeutet, missachtet den Schöpfer. Wer die Erde mit Füßen tritt, beleidigt Gott. Obwohl wir sie ja tagtäglich mit Füßen treten, also betreten. Aber was anderes ist hinter diesem Gedanken gemeint. Wer Menschen knechtet, versündigt sich an ihrem Herrn. Die Erde gehört Gott und alle Menschen, die Nahen und die Fernen, die, die mich brauchen und die, die ich brauche. Wie gut, dass wir nicht die Besitzer sind. Wie entlastend und wie verpflichtend. Alles ist anvertraut, alles ist geliehen. Robert Lemke hat einmal gesagt, und ich glaube, ich wiederhole mich da, ein Optimist ist einer, der Bücher verleiht. Ist Gott Optimist? Weil er eben auch nicht damit gerechnet hat, das, was er verliehen hat, nicht zurückzubekommen. Auf jeden Fall ist Gott einer, der seinen Menschen viel zutraut, viel anvertraut. Immer wieder uns, dir, mir. Und darum will ich neu, gerade auch durch diesen Tag, wieder neu ins Staunen kommen, über die Schöpfung Gottes staunen. Und darum will ich meinen scheinbaren Besitz neu anschauen. Und darum will ich die Menschen, denen ich heute begegne, mit dem Blick von Jesus in den Blick nehmen und sagen, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und ich will Danke sagen an diesem Erntedanktag mit euch immer wieder mit Wort und Tat. Wir hören ein Bibelwort.
Lukas 17, Vers 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen. Und sie riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet.
Da leben 10 Männer in einer Lage, wie sie hoffnungsloser gar nicht sein kann. Sie hatten Aussatz, Lepra. Und das war zu der Zeit des Neuen Testaments eine absolut unheilbare Krankheit. Und diese Männer, die Jesus hier aufsuchten, oder ich weiß gar nicht, ob sie ihn aufgesucht haben, aber Jesus ging von ferne an ihnen vorbei. Sie baten ihn um Heilung und sie empfingen auch diese Heilung. Die wussten genau, was für eine Krankheit sie haben. Sie hatten wahrscheinlich schon die ganzen letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, damit gelebt und diese Aussichten der Unheilbarkeit vor Augen gehabt. Aber damit nicht genug. Aussatz war auch eine ansteckende Krankheit. Und das bedeutet, dass Menschen, die diese Krankheit hatten, fortan ausgeschlossen waren vom normalen öffentlichen Leben. Sie mussten außerhalb der Stadt eine Behausung finden, ihr Lager aufschlagen. Die einzige Gesellschaft, die sie hatten, waren andere Menschen, die die gleiche Krankheit hatten. Um gesunde Menschen vor ihrer Krankheit zu warnen, mussten sie zum einen äußerlich mit zerrissenen Kleidern rumlaufen und zum anderen, um Menschen auf Distanz zu halten, wenn sie jemanden sahen, der gesund war, unrein, unrein rufen, dass es hörbar war, nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. Auf Distanz halten, ausreichend Abstand halten, um sich ja nicht anzustecken. Kommt uns zurzeit ein bisschen bekannt vor. Die Leprakranken wurden mit Lebensmitteln versorgt. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang dieser Corona-Zeit war überall zu hören, dass Leute, die nicht raus konnten, von Kirchengemeinden versorgt werden. Da hat man auch Tüten vor die Türen gestellt, die sie dann reingeholt haben, als die Leute wieder weg waren. Meistens haben Angehörige, die aus der Stadt gekommen sind, sie versorgt und mit sicherem Abstand das Essen abgestellt, vielleicht von weitem gewunken. Und erst wenn sie wieder gegangen waren, durften die Kranken das Essen holen. Und was für ein Schmerz muss das gewesen sein, wenn die Angehörigen nur aus der Ferne winken konnten und dann weiterziehen mussten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Ben-Hur geschaut habt. Ist ein etwas älterer Film, 1959 entstanden, mit Charles Heston in der Hauptrolle. Er spielt da Judah Ben-Hur und seine Verwandten Mirjam und Tirza, glaube ich, waren am Ende des Films auch an Lepra erkrankt, wurden am Ende des Films aber auch von Jesus geheilt. Genau, und er durfte es erst gar nicht wissen. Und wie schlimm war es? Also ich habe gar nicht so viel, natürlich erinnert man sich an diese Pferderennen, also da im Kreis fahren und mit diesen Sicheln an den Rädern, was überhaupt gar nicht so möglich ist, weil die Pferde viel zu breit sind, dass man da dicht genug rankommt, also die 4 Pferde vor allem, egal. Ich kann mich daran noch erinnern, aber an diese Szene, wo dieser Judah Ben-Hur sie sieht und nicht zu ihnen kann, das hat sich als Kind bei mir irgendwie in die Seele eingegraben. Und ich glaube, so richtig können wir uns gar nicht vorstellen, was für ein Leben diese Menschen eigentlich führen mussten. Und auf der anderen Seite, was für eine Befreiung muss es gewesen sein, als sie auf das Wort Jesu hin erkannten, dass die Symptome dieser Krankheit tatsächlich zurückgingen und die Hautveränderungen sich zurückentwickelten, verschwanden und Heilung eintrat. Was für eine ungeheure Freude muss das gewesen sein. Und umso unverständlicher, dass wir hier nun lesen mussten, dass lediglich einer dieser 10 Geheilten zurückkommt, um Jesus seinen Dank entgegenzubringen. Das ist tatsächlich ein starkes Stück. Und so ist das Erste, was uns diese Geschichte lehrt, dass es auf dieser Welt offensichtlich viel mehr Menschen gibt, die Wohltaten empfangen, als Menschen, die dafür dankbar sind. Die 9 Männer aus der Begebenheit sind dafür das beste Beispiel und diese Haltung hat sich bis heute nicht verändert. Wenn uns Gutes begegnet, dann merken wir es kaum. Erst wenn eine schlimme Sache in unser Leben tritt, dann fragen wir uns, womit haben wir das verdient? Warum gerade wir? Ich weiß nicht, ob ihr den Film, ich bin im Moment so mit Filmen, den Film Zeit des Erwachens geschaut habt. Auch schon ein älterer Film mit Robert De Niro und Robin Williams in den Hauptrollen. Und Robert De Niro ist jemand, der eine schlimme Krankheit bekommt. Und Robin Williams, ja, ist der Psychiater ist, der diese Krankheit und das erforscht. Und die Mutter dieses kranken Jungen, der dann später im Film ein Erwachsener war, sie sagte, als mein Sohn gesund geboren wurde, habe ich mich nicht gefragt, warum das so war und warum gerade ich dieses Geschenk bekam, ein gesundes Kind auf die Welt bringen zu dürfen. Erst als er nach 12 Jahren diese rätselhafte Krankheit bekam, da fragte ich, warum gerade ich? Warum trifft uns dieses Schicksal? Warum sind wir betroffen? Diese Mutter drückt aus, was oft unsere Einstellung als Menschen ist. Das Gute ist für uns eigentlich das Normale. Das wird als Standard angesehen. Das Schöne, das Gesunde, das Erfreuliche. Es ist normal, dass wir gesund sein dürfen. Es ist normal, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, dass wir überhaupt leben dürfen. Es ist so normal, dass die Menschen um uns herum da sind. Und wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir zugeben, es ist auch ganz normal für uns, für jeden von uns. Aber es ist tatsächlich so. Die Bibel sagt uns doch, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Dass die Menschen sich von dem Geber, von Gott, vom Geber des Lebens abgewendet haben und auf diese Weise Tod, Krankheit, Hass und Leid in die Welt gekommen sind. Ist das, was wir als selbstverständlich sehen, wirklich so normal? Ist Gesundheit normal, wenn so viele gesunde Menschen auf der Welt den Erschaffer des Lebens für tot erklären und sich einen feuchten Kehricht um ihn kümmern? Sind 70, 80, 90 Jahre Leben auf dieser Erde normal? Ein früherer Tod, ein schweres Schicksal? Wenn die meisten Leute auf dieser Welt schon eine Stunde am Sonntagmorgen für Gott opfern, schon reichlich viel zu sein scheint, ist ein voller Magen, eine Familie, ein schönes Zuhause und all diese wohlriechenden und wahrscheinlich hier gibt es sogar Kuchen zu dem Brot, zu diesen verarbeiteten Materialien, die Gott schenkt. Ist es dann normal, dass wir das haben dürfen? Ist das die Standardausrüstung, die wir von Gott schon erwarten können, wenn man hier schon sein Leben zubringen muss? Wir vergessen es schnell. Dies alles sind Wohltaten Gottes, pure Gnade. Es gibt immer noch viel mehr Menschen, die Wohltaten empfangen, als Menschen, die dafür dankbar sind. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir? Nun, als ganz so schlimm empfinden wir uns vielleicht nicht. Ein gewisser Ausdruck unserer Dankbarkeit, so meinen wir, gehört doch zum menschlichen Leben dazu. Und selbst wenn wir manchmal so keine ganz besondere Dankbarkeit von Herzen fühlen, so gebietet es doch der gute Ton, dass wir ein paar nette Worte finden wenigstens. Also stellt euch vor, ihr werdet von einem entfernten Verwandten besucht, schon lange nicht mehr gesehen, und dieser entfernte Verwandte meldet sich per Telefon an: Ich bin gerade in der Nähe, ich komme mal vorbei. Und er bringt ein Geschenk mit. Und dieses Geschenk ist jetzt nicht gerade der Brüller. Also etwas, was sich wahrscheinlich bei diesen nächsten, wie heißt dieses Wichteln, wo man irgendwie so, wie? Beim nächsten Schrottwichteln wieder loswerden würde, genau. Aber trotzdem gebietet es doch so ein gewisser Ton der Höflichkeit, nicht Dankbarkeit zu heucheln, aber wenigstens Danke zu sagen. Auch wenn es eben nicht meinen Geschmack getroffen hat. Nette Worte sind angesagt. Wie viel mehr würden wir es von diesen Männern aus der Geschichte erwarten, die durch Christus eine völlig neue Perspektive, für ihr Leben, eigentlich ein neues Leben geschenkt bekommen haben, erwarten. Undank ist der Weltenlohn. Das ist so ein deutsches Sprichwort. Aber das hier geht wohl ein bisschen weiter. Diese Männer sind offensichtlich nicht nur höchst ungeistlich, sondern sie sind auch noch höchst unhöflich. Wenn sie schon nicht erkannt haben, dass der Sohn Gottes in persona vor ihnen steht und sie geheilt hat, wenn nicht schon aus Ehrfurcht sie vor ihm niederfallen, so hätten sie doch wenigstens zurückkommen können und ihm ein Dankeschön sagen oder irgendeine Geste der Dankbarkeit ihm bringen. Aber lasst uns mal überlegen, ob das wirklich so ist. Jetzt kommt die andere Seite der Predigt, das Aber. Ist das wirklich so? Unterscheiden sich diese Männer wirklich so gravierend von uns, von der Einstellung, die wir manchmal an den Tag legen? Und ich bitte uns, dass wir nicht zu vorschnell urteilen und uns zunächst einmal diese Leute und ihr Verhalten etwas genauer anschauen, bevor wir den Stab über ihnen brechen. Die hören heute nicht auf, ne, oder? Mit den Leuten? Ah, es ist Erntedank, das ist die doppelte Dosis, die es heute gibt. Aber ist okay. Wir freuen uns mit Ihnen. Ich habe Ihnen schon vom Badfenster aus, habe ich Bände schon Gottes Segen für den Erntedanktag gewünscht und er winkte zurück. Aber wir müssen nicht auf Abstand sein. Obwohl diese Zeit hat schon Abstand gebracht. Wir haben ja öfter zusammen gefrühstückt, auch mit dem katholischen Bruder Bernward nicht. Es ist irgendwie ein Riss drinne. Aber das nur am Rande. Ich möchte in diesen Bibeltext noch mal reinschauen mit euch, und zwar in die Verse 12 und 13. Da heißt es: Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben auf einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Nun, eins kann man diesen Männern schon mal nicht vorwerfen: Sie haben Jesus nicht ignoriert, wie das heute viele tun. Sie haben ihn nicht ignoriert. Sie haben ganz offensichtlich erkannt, dass echte Hilfe für sie nur noch von Jesus kommen kann. Anscheinend war der Ruf von Jesus ihm vorausgeeilt. Denn als er kommt, erkennen sie ihn auf Abstand, von Ferne. Und sie rufen ihn mit Namen, Jesus. Und sie nennen ihn Meister. Und sie rufen: Erbarm dich unser. Sie bitten also Jesus um Hilfe, sie bitten ihn um Heilung. Und sehen wir, das ist doch schon mal eine ganze Menge. Wie würden wir reagieren, wenn hier in den Gottesdienst jemand kommt und sagt: Ich habe gehört, ihr verkündigt hier Jesus? Nun, ich will ihn bitten, dass er mich verändert, weil ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich merke, ich komme mit meinem Leben irgendwie nicht mehr alleine klar. Preis den Herrn, würden wir sagen, komm rein, ja, wir verkündigen Jesus. Und wir sprechen dir das zu im Namen Jesus. dann würden wir sagen, der Herr hat doch schon mächtig an diesem Menschen gewirkt, wenn der überhaupt hier reinkommt und dann noch um Hilfe bittet. Wo gibt es denn sowas, dass Menschen so frei zu Jesus kommen und ihn um Heilung für ihr Leben bitten? Wir wären hellauf begeistert, und wenn nicht nur einer käme, sondern wenn 10 auf einmal kommen. Die Menschen von heute lehnen Jesus ja oftmals vehement ab. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht lehnen sie ihn doch nicht so vehement ab. Ich würde eher sagen, sie ignorieren ihn. So als gäbe es ihn nicht. Als wäre er gar nicht da und noch nicht mal da gewesen. Sie beachten ihn einfach nicht. Er spielt bei ihrem Suchen nach Sinn, was ja viele Menschen haben, einfach keine Rolle. Aber diesen Vorwurf können wir diesen 10 Leprakranken überhaupt nicht machen. Sie wenden sich an Jesus, sie rufen ihn, als er nur in der Ferne vorbeizieht. Und sie bitten ihn inständig, dass er ihnen helfen möge. Also an dieser Stelle können wir ihnen keinen Vorwurf machen. Aber wir können sehen, echte Dankbarkeit ist offensichtlich viel seltener, als dass Menschen an Gott eine Bitte herantragen, wie schon gesagt. Wie häufig geschieht es, dass Menschen in Verzweiflung rufen, Gott, wenn es dich gibt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir jetzt. Dann hilf mir. Aber was kommt an Dank zurück, wenn Gott tatsächlich eingreift? Aber wie oft geschieht das auch bei uns, dass wir Gott anrufen? In dieser Sache, Herr, komme ich nicht klar. Bitte greif du jetzt ein. Und wie kümmerlich sehen dann oft unsere Reaktionen aus, wenn Gott tatsächlich eine Lösung oder eine Teillösung schenkt? Wie kommt das, dass uns die Bitte oftmals viel schneller und leichter von den Lippen geht als der Dank? Was macht das Danken so schwer? Nun, wir wollen einen Schritt weitergehen und sehen, was mit unseren 10 Aussätzigen, nee, nicht mit unseren, aber mit den 10 Aussätzigen weiter geschah. Wir lesen in Vers 14, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Nachdem sie so voller Verzweiflung, so leidenschaftlich Jesus um Hilfe angefleht hatten, lässt dieser sie ziemlich kalt stehen. Lässt er sie nicht kalt stehen, sondern er wendet sich ihnen zu, um ihnen zu helfen. Und wisst ihr, es war damals Vorschrift, dass wenn jemand wider Erwarten von Lepra geheilt wurde, dass dieser Mensch sich zuerst den Priestern zeigen musste, bevor er wieder in die menschliche Gesellschaft zurückkehren durfte. Die Priester waren sozusagen damals das Gesundheitsamt des Volkes. Und erst, wenn sie die Menschen als gesund entließen, durften sie sich wieder unter das Volk mischen. Und das war doch sehr erstaunlich. Wir lesen hier von den 10 Männern, dass sie sich auf das Wort Jesu hin tatsächlich sofort auf den Weg machten. Die gingen sofort los. Es gab bei ihnen kein Wenn und kein Aber, da war kein Zögern. Wir müssen diesen Leuten etwas bestätigen. Die 10 Leprakranken waren Jesus bedingungslos gehorsam. Nicht nur, dass sie den Mut haben, Jesus um Hilfe zu bitten, nein, sie leisten nun auch seinen Worten ohne Widerrede absoluten Gehorsam. So ungeistlich, wie wir am Anfang dachten, sind die Leute wohl offensichtlich gar nicht gewesen. Sie kommen mit einer großen Erwartungshaltung zu Jesus, sie bitten ihn um Heilung und nun zollen sie Jesus auch noch nicht nur Respekt, sondern den vollsten Gehorsam. Lass uns noch einen dritten Schritt gehen und noch eine dritte Einzelheit aus der Geschichte herausarbeiten. Bei näherem Hinsehen fällt doch uns auf, dass diese 10 Männer in ihrem Gehorsam gegenüber Jesus nicht den leisesten Zweifel haben aufkommen lassen. Zumindest nicht sichtbar. Dabei hat Jesus sie auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Es heißt hier, dass Jesus ihnen lediglich den Auftrag gibt, zu den Priestern zu gehen. Da ist kein äußeres Zeichen, das er an ihnen vornimmt. Er spuckt nicht auf die Erde und macht einen Brei aus Erde und Speichel und schmiert sie irgendwo hin. Er sagt nicht, geht an den Jordan, taucht siebenmal unter oder wascht euch siebenmal. Und Jesus gibt ihnen noch nicht einmal ein glaubensstärkendes Wort mit auf diesem bangen Weg zu den Priestern, an dem sie sich festhalten können. Der Glaube dieser 10 Männer konnte sich in diesem Moment an nichts anderem festmachen, an diesem etwas spröden, fast beiläufig hingeworfenen Satz: Jesu, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es steht dann auch ganz schlicht und einfach: sie gingen, und als sie gingen, wurden sie rein. Diese Männer bedurften keiner weiteren Glaubensstärkung. Auf Jesu Wort hin gingen sie los und es geschah ihnen nach ihrem Glauben. Und auch hier kann man nur über diese Männer staunen. Nein, sie sind doch wirklich nicht diese ungehobelten, ungeistlichen Burschen, für die wir sie am Anfang gehalten hatten. Sogar in ihrem Glauben haben sie manchem von uns etwas voraus. Warum? So fragt man sich, warum nur sind sie nicht zurückgekehrt, um sich bei Jesus zu bedanken? War das wirklich nur reine Nachlässigkeit? War das nur dieses Phänomen aus den Augen, aus dem Sinn? Hatten sie wirklich nur über all dem, was sie jetzt in ihrem Leben nachholen wollten, Jesus schlichtweg vergessen? Das ist doch undenkbar. Den Menschen, der einem gerade das Leben gerettet hat, den vergisst man doch nicht einfach. Das ist undenkbar und wisst ihr, ich glaube das auch nicht. Ich glaube nicht, dass diese 9 Männer es einfach nur vergessen haben, dankbar zu sein. Ich möchte behaupten, dass sie ihrer Verpflichtung zur Dankbarkeit ganz bewusst ausgewichen sind. Bei allem, was sie bis dahin an gutem geistlichen Schritten gegangen sind, aber hier haben sie sich ganz bewusst von Jesus distanziert. Aber warum nur? Wieso sind sie diesen letzten Schritt dann nicht mehr gegangen? Was ist denn daran so schlimm, Danke zu sagen? Was macht echte Dankbarkeit so schwer? Wie kann es angehen, dass man mit seinen Bitten bei Gott so schnell bei der Hand ist, aber fürs Danken einem die Zeit oft zu schade ist? Wie kann es sein, dass man eher bereit ist, Gott in äußeren Dingen gehorsam zu sein, als dass man ihm seinem aufrichtigen Dank entgegenbringt? Wie kommt es, dass diese 10 Männer auf der einen Seite solch immenses Gottvertrauen an den Tag legen, dass sich dann aber 9 von ihnen zu schade sind, um ihren Retter aufrichtig Dank entgegenzubringen? Ich denke, um diese Frage richtig beantworten zu können, müssen wir noch einmal etwas genauer auf den einen Mann schauen. Uns mit dem einen Mann beschäftigen, der nämlich zurückgekehrt ist. Denn er zeigt uns, was es heißt, wirklich dankbar zu sein. Er macht uns hier klar, was Dankbarkeit im innersten Kern ist, was ihren Sinn und ihr Wesen ausmacht. Da lesen wir in Vers 15 und 16. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Sehen wir, als dieser, ich nenne ihn mal lieber Samariter, das ist diese andere Übersetzung, kommt mir schwer über die Lippen, als dieser Samariter hier zu Jesus zurückkehrt, da tut er das nicht, um Jesus einfach nur förmlich einen Dank abzustatten. Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen, mit freundlichen Grüßen, Ihr Samariter. Das tut er nicht, um einer gewissen Höflichkeitsform, einer gesellschaftlichen Forderung nachzukommen. Und das tut er nicht nur, weil man das halt so macht. Als dieser Mann nach der Genesung wieder auf Jesus trifft, da heißt es, er kehrte um, pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Das war die Form des Dankes, die der Samariter für angemessen hielt. Für ihn war es nicht mit einer distanzierten, kühlen Danksagung getan, sondern er wusste, dieser Mann da vor mir, Der hat nicht nur mir Trost und milde Gabe zum weiteren Dahinvegetieren gegeben, dieser Mann hat mir neues Leben geschenkt. Neues Leben. Sein Leben, von dem eigentlich das Schönste schon vorbei war, von dem im Grunde nichts mehr zu erwarten war. Dieses Leben hat dieser Mann neu gemacht, hat es von Grund auf umgekrempelt, hat ihm eine neue Perspektive geschenkt. Und dafür könnte es nur einen einzigen Ausdruck des Dankes geben, indem sich der Samariter Jesu zu Füßen warf und sagte: Dieses mein neues Leben, das du mir geschenkt hast, das kann jetzt nur dir gehören. Dieses Leben ist nun selbst für mich weiterleben zu wollen, das wäre eine Anmaßung und das wäre Unrecht. Und er sagt: Jesus, ich gehöre jetzt dir, ich bin dein. Mit meiner Zeit, mit dem, was ich an Besitz habe, mit allem, was ich bin und was ich habe, soll fortan dir gehören. Du sollst über mich verfügen. Das ist nur recht und billig. Und sehen wir, dieser Mann zeigt uns hier, was echte Dankbarkeit ist. Echte Dankbarkeit kann nicht auf Distanz bleiben. Echte Dankbarkeit verpflichtet und sie fordert mich und sie fordert den ganzen Menschen. Und ich denke, an dieser Stelle beginnen wir zu verstehen, wo die anderen 9 geblieben sind. Und ich möchte einfach mal vermuten, so richtig undankbar waren die auch nicht. Sie hätten Jesus sicherlich auch gerne noch mal gesehen und ihm die Hand geschüttelt oder sie ihn in den Arm genommen, aber sie wussten, wenn wir jetzt noch mal zu Jesus zurückkehren, dann ist es mit dem neuen, völlig selbstbestimmten Leben, das jetzt eigentlich erst richtig anfangen könnte, vorbei. Dann hat Jesus nur einen Anspruch auf uns. Und verstehen wir, warum die anderen doch so geistlichen Dinge wie Bitten, Gehorchen, Glauben letztlich doch viel einfacher sind als das wahrhafte, echte Danken. Wenn wir Jesus echt von Herzen danken wollen für das, was er Gutes an uns getan hat, dann kann sich das nicht in einem warmen Händedruck oder einem freundschaftlichen Klaps auf die Schulter oder einem High Five erschöpfen. Wenn ich Jesus wirklich Danke sagen will, dann kann ich das nicht durch das Ausüben von geistlichen Disziplinen wie Bibellesen oder Beten tun. Oder wenn ich Jesus wirklich Danke sagen will, dann geschieht das nicht lediglich dadurch, dass ich möglichst regelmäßig zum Gottesdienst gehe und meine, Jesus damit was Nettes zu tun. Versteht mich nicht falsch, das ist alles gut und wichtig. Aber wer wirklich nach seiner Heilung, nach seiner Umkehr zu Gott, wie dieser Mann Jesus ganz ehrlich in die Augen schaut, wird nicht anderes tun können, als vor ihm niederzufallen und zu sagen: Herr, du hast mein Leben neu gemacht. Du hast mich gesucht, als ich noch gar nichts von dir wissen wollte. Du hast für mich schon die Ewigkeit vorbereitet, als ich ganz andere Dinge im Kopf hatte, an Geld und Karriere dachte. Du hast mich vor einem sinnlosen Leben bewahrt. Jesus, ich gehöre dir. Dein bin ich. Du sollst von nun an über mich verfügen. Hast du als Christ schon einmal Jesus auf diese ehrliche Weise in die Augen geschaut? Was willst du ihm denn sagen als Dank für das, was er für dich getan hat? Danke, Jesus. Ist ein nettes Zusatzangebot. Ist ein nice to have. Zu meinem ohnehin schon ganz ordentlichen Leben. Danke, Jesus, für die super Möglichkeit zur Freizeitbeschäftigung, wenn ich mal nichts anderes zu tun habe. Wäre das passend? Wäre das wirklich etwas, was wir Jesus entgegnen könnten? Ich möchte uns noch einen letzten Gedanken auf den Weg geben. Es ist ein Vers aus dem Psalm 50. Dort lesen wir nach der neuen Genfer Übersetzung: Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. sehen wir, das ist genau Gottes Art. Gott fordert nicht einfach nur unseren Dank und unser Leben bis an das Ende unserer Tage, ob uns das passt oder nicht. Nein. Hier steht nun, wenn wir es schaffen, Jesus aufrichtig, angemessen Danke zu sagen, dann wird dies der Weg sein, auf dem Gott uns zu neuen Glaubenserfahrungen führen will. In der Luther-Übersetzung heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Echter, aufrichtiger Dank unserem Herrn gegenüber wird uns nicht auslaugen, wird uns nicht auszehren. Dies ist ja immer gleich diese große Angst. Und dies war sicherlich auch die große Angst des Mannes, der zurückgekehrt war. Was wird Jesus tun, wenn ich ihm das Recht über mein Leben übereigne? Werde ich alles verlassen müssen? Werde ich auch weiterhin von meiner Familie getrennt sein, obwohl ich jetzt geheilt bin? Und genau diese Gedanken gehen uns doch durch den Kopf, wenn die Bibel mit diesem Anspruch an uns herantritt, dein Leben gehört jetzt eigentlich Jesus. Dann taucht für uns sofort dieses Bild auf, als ob Jesus sagen würde, du willst mir nachfolgen? Na, dann komm mal her. Ich werde mir schon mal was Schönes für dich ausdenken. Und dann wollen wir mal sehen, wie ernst du es mit mir meinst. Nein, so ist Jesus nicht. Nein, so ist unser Herr nicht. Lass es uns nicht aus den Augen verlieren. Wenn Jesus etwas von uns haben möchte, dann niemals, niemals um uns ärmer zu machen. Niemals, um uns zu versklaven, sondern weil er uns weiterführen möchte auf seinem Weg, den wir doch eigentlich auch schon als guten Weg erkannt haben. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Hast du den Mut, Jesus in die Augen zu schauen? Um ihm in angemessener Weise Danke zu sagen? Hast du den Mut, vor Jesus auf die Knie zu gehen, um wie dieser Samariter auszudrücken, Herr, ich will selber dein Dankopfer sein. Du sollst über mich verfügen. Du wirst es nicht bereuen, denn das ist der Weg, auf dem Jesus mit uns vorwärts gehen möchte und auf dem es noch viel zu erleben gibt. Denn Jesus sagt, das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Willst du dich darauf einlassen? Ich wünschte es. Denn wohin sonst sollten wir gehen?